Schönen guten Tag, heute ist Freitagnachmittag und das ist die Folge 12 unserer Ping-Reihe von Podcasts Corona im Rechtsstaat. Diese Woche haben wir hier in der Podcast-Reihe wieder die Politik stark am Zuge, nachdem wir uns gestern mit Konstantin von Notz unterhalten haben, unter anderem darüber, was es in dieser Woche Neues im Bundestag gab, habe ich heute das ganz besondere Vergnügen, Saskia Esken begrüßen zu dürfen. Allen bekannt als Vorsitzende der SPD und langjährige Digitalexpertin. Grüße dich, Saskia.
Lieber Nico, ich grüße dich. Freut mich sehr.
Saskia, ein paar einleitende Worte zu dir. Man hört es dir nicht an, aber du bist in Stuttgart geboren und in Calw zu Hause, also da unten im Südwesten, nicht? Du bist Abgeordnete des Deutschen Bundestags seit 2013 und Co-Vorsitzende der SPD seit vergangenem Dezember. Du bist auch, viele wissen das, auch Mitglied in dem digitalpolitischen, der SPD nahestehenden Verein D64 und auch Fördermitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich mit strategischer Prozessführung für Bürgerrechte verdient macht. Wie geht es dir denn in diesen Tagen mit deinem Bürgerrechtsherz eigentlich?
Naja, ich habe mir ja schon eine blutige Nase geholt mit der Frage, ob wir in unserem freiheitlichen Gemeinwesen eigentlich gut klarkommen mit einer Ausgangssperre. Am Ende ist es ja keine Ausgangssperre geworden. Aber bei all dem, was da unsere Freiheit und was unser gewohntes Leben einschränkt, habe ich natürlich zunächst mal ein Störgefühl und wir müssen alle zusammen sehr genau natürlich hinschauen, wie verhältnismäßig sind die Sachen, wie wirksam sind die und wie angemessen und diese Dinge, ja. Wir müssen natürlich auch die Zielsetzung gemeinsam verfolgen, flatten the curve, du weißt schon, die Infektionen müssen gebremst werden, Infektionswege möglichst und Ketten möglichst beendet werden. Das ist unser aller Aufgabe, auch dieses Infektionsgeschehen in den Griff zu kriegen. Da geht es um Gesundheitsschutz und Schutz von Menschenleben. Und dennoch wird auch zunehmend natürlich entsteht so ein Störgefühl, was passiert eigentlich mit unserer Gesellschaft.
Da gibt es ja zurzeit ein öffentliches Schaulaufen zwischen Herrn Laschet und Herrn Söder, die dort etwas unterschiedlich gewichten, Freiheit und Sicherheit. Man denkt jetzt fast manchmal, die decken schon das gesamte Spektrum eigentlich der Meinungen, die man da haben kann, ab. Wo stehst du da?
Also ich bin Parteivorsitzende, die beiden sind Ministerpräsidenten. Das muss man vielleicht zunächst mal sagen. Und auch wenn viele Bundestagsabgeordnete in den letzten Tagen auch in der Debatte sich darüber beklagt haben, dass jetzt die Exekutive eine zu starke Rolle hat und das Parlament nicht mehr so einbezogen ist, muss man ja ehrlich sagen, erstens, das sind Landeszuständigkeiten, wenn, dann wären die Landesparlamente einzubeziehen. Wir dürfen natürlich über alles debattieren, klar, aber es sind eben Landeszuständigkeiten und es geschieht im Verordnungswege auf der Grundlage von Gesetzen. Und das heißt, da agieren die Regierungen eben natürlich mit der entsprechenden Kontrolle und auch mit der müssen sich auch der öffentlichen Meinung stellen, aber sie müssen keine Gesetze verändern, also brauchen auch keine Beschlüsse der Parlamente. Und das ist jetzt gerade ein bisschen, die Parlamentarier fühlen sich so ein bisschen außen vor. Und jetzt die Frage, wo stehe ich da eigentlich? Ich bin Parteivorsitzende, das heißt, die Parteien haben ja da nicht jetzt eine mitentscheidende Rolle. Ja, im Koalitionsausschuss, auf den kommen wir sicher auch noch zu sprechen. Und wir sind auch sehr eng eingebunden in das, was unsere Regierungsmitglieder tun und was unsere Fraktion auch debattiert. Aber am Ende sind wir natürlich diejenigen, die Meinungsbildung gemeinsam organisieren, die Willensbildung organisieren, aber nicht diejenigen, die direkt jetzt Politik machen. Und deswegen hat man jetzt im Moment, wenn man sich die Medien anguckt, am Sonntagabend Anne Will oder auch Print und so weiter, den Eindruck, dass es eigentlich nur Regierende gibt. Parteien und auch Parlamente finden kaum statt. Und das lässt beide Institutionen etwas unbefriedigt oder sehr unbefriedigt zurück.
Was hast du gedacht, als, ich sage jetzt mal, dein Ministerpräsident Kretschmann gestern Seite an Seite mit Söder sich präsentierte und besondere Härte in dieser doch gewöhnungsbedürftigen Kombination forderte?
Ja, also auch die Kanzlerin hat ja gesagt, wir dürfen uns jetzt nicht hineinsteigern in Vorstellungen, dass wir demnächst wieder einen Normalzustand herstellen können, der unverantwortlich wäre. Das ist ja eine ähnliche Formulierung. Ich finde Härte, also wir haben ja keinen Ausnahmezustand, denn wir haben keine Polizeigewalt oder gar Ausnahmeeinsätze von Militär im Inneren oder solche Dinge, sondern es geht ja um die Frage, ob jetzt die Gastronomie wieder aufmachen darf oder nicht, oder ob Kitas wieder aufmachen oder nicht. Das sind ja, also schwer davon Härte zu sprechen, aber die beiden sind wohl offensichtlich eher der Auffassung, dass man sehr vorsichtig mit Öffnungen umgehen muss und sehr genau hingucken, jetzt beschlossenen Schritte, nämlich Läden zu öffnen bis 800 Quadratmeter, erstmal zu gucken, wie die eigentlich wirken aufs Infektionsgeschehen und dann die nächsten Schritte zu beschließen, also so ein Stück auf sich zu fahren. Und dem würde ich auch beipflichten. Das ist, glaube ich, im Moment wirklich der verantwortungsvolle Weg. Debatte und zugelassenen Debatte auch darüber, was ist da eigentlich angemessen und oder gäbe es mildere Mittel, da muss man immer drüber sprechen, das ist ganz klar.
Du hast es schon angesprochen, diese Woche der Koalitionsausschuss getagt. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Was ist eigentlich genau der Koalitionsausschuss?
Ja, da muss man gleich mal sozusagen ein Missverständnis ausräumen oder mal eine Information deutlich machen, nämlich Koalitionen werden zwischen Parteien geschlossen. Und nicht etwa zwischen Ministern oder zwischen Fraktionen. Und deswegen spielen die Parteien da auch eine wichtige Rolle, wenn es eben um eine Weiterentwicklung oder auch um Konfliktthemen aus einem Koalitionsvertrag heraus, wenn es darum geht. Denn wie gesagt, den Koalitionsvertrag, den haben die Parteivorsitzenden unterschrieben. Der Koalitionsausschuss tagt aber regelmäßig, etwa alle 6 Wochen. Das war schon früher so, nicht erst seit wir Parteivorsitzende sind. Und da sitzen die, wie gesagt, Parteivorsitzenden dabei, also AKK und Markus Söder und wir beiden, Novabo und ich. Und da sitzen die Fraktionsvorsitzenden, also Rolf Mützenich und Ralf Brinkhaus, aber auch der Landesgruppenvorsitzende der CSU. Alexander Dobrindt und dann sind da noch die Kanzlerin Merkel und der Vizekanzler Olaf Scholz. Und wir verabreden uns im Vorfeld, vielleicht eine Woche vorher, über eine Tagesordnung. Wir haben die Termine schon immer verabredet. Wie gesagt, das ist kein Krisenorgan, das angerufen wird, wenn gerade irgendwas nicht gut läuft, sondern eigentlich ist es einigermaßen regelmäßig. Und dann haben wir auf dieser spontan verabredeten Tagesordnung eben die aktuelle politische Lage, sowohl insbesondere jetzt gerade zur Zeit, als auch eben Gesetzesvorhaben oder Themen, die besonderer Besprechung bedürfen, bevor sie ins Kabinett gehen können oder bevor sie gar ins Parlament gehen. Also ein Vorbesprechungs- und Richtungs gebendes Organ auch.
Was waren so die wichtigsten Entscheidungen der vergangenen Mittwochnacht?
Ja, wir haben ja ziemlich lang getagt. Wir haben vier wichtige Entscheidungen getroffen. Das eine ist die Aufstockung des Kurzarbeitergelds. Die Leute bekommen ja in Kurzarbeit 60 bzw. 67% ihres Nettolohns wie Arbeitslosengeld 1, vergleichbar dazu. Und es ist aber ja nicht eine geringe Zahl von arbeitslosen Menschen, die nach Möglichkeit auch recht schnell ja in neue Arbeit vermittelt werden können. Meistens, wir haben ja eher einen Mangel an Arbeitskräften als jetzt zu viele derzeit. Aber in der Corona-Krise ist es eben so, dass sehr, sehr viele davon betroffen sind, jetzt von der Kurzarbeit. Es gibt Tarifparteien und Tarifverträge, die die Aufstockung beinhalten oder die sie jetzt vereinbart haben in den großen Industriebetrieben, insbesondere bei der IG Metall. Da wird das Kurzarbeitergeld im Rahmen des Tarifvertrags aufgestockt, aber außerhalb ist es nicht so. Und gerade da sind sehr niedrige Löhne üblich, sagen wir mal in der Gastronomie zum Beispiel. Und wenn du davon dann 60% hast oder 67%, dann ist man sehr schnell auch am Rande der Möglichkeiten, sein Leben und die gewohnte Wohnung und Kredite und was da alles ist, zu bestreiten. Und deswegen war es jetzt wichtig, dass wir eine Aufstockung beschlossen haben. Genauso geht es, ist es mit Arbeitslosengeld 1. Das ist verlängert worden um 3 Monate, sodass die Leute jetzt in dieser Phase, wo keine Vermittlung stattfindet und auch kaum jemand Personal einstellt, dass da niemand aus dem ALG 1 rausfällt, direkt ja auch in Grundsicherung. Und das dritte wichtige Thema ist die Schule. Die Schule wird, auch wenn wir jetzt Abschlussklassen wieder aufnehmen und möglicherweise auch weitere Klassen, wird die Schule noch sehr, sehr lange Zeit, zumindest in Teilen digital gestützten Zusatz im Unterricht haben, wie es jetzt die letzten 3 Wochen ausschließlich war. Dass Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern Aufgaben schicken oder auf Plattformen Dinge einrichten, wie auch immer. Das ist sehr, der Grad der Digitalisierung der Lehrkräfte in der Schulen ist ja sehr unterschiedlich, muss man sagen. Die einen schicken da PDFs, die Schüler ausdrucken sollen und dann ausfüllen, und bei den anderen ist es schon richtig digital. PDFs ausdrucken ist nicht ganz so digital. Und weil eben aber viele Schülerinnen und Schüler, die eben sozial benachteiligt sind, gar keine Möglichkeit haben, daran teilzunehmen, weil sie nämlich die geeigneten Geräte nicht haben, haben wir vereinbart, dass da eine Unterstützung fließen soll. Die sollen pro Schülerin und Schüler 150 Euro bekommen. 500 Millionen werden dafür insgesamt in die Hand genommen. Das letzte Thema betrifft Verlustverrechnungen. Da geht es um Vorauszahlungen aus dem letzten Jahr, die man verrechnen kann mit erwarteten Verlusten in diesem Jahr. Ist nicht mein Fachthema, deswegen kann ich es dir das Tiefe nicht erklären, aber es bringt Liquidität für die Unternehmen.
Beschlossen wurde auch aufgrund einer Forderung von des Hotel- und Gaststättenverbandes, wurde auch eine Senkung der Mehrwertsteuer, also der Umsatzsteuer für Gastronomiebetriebe von 19% auf 7%. Ich habe nicht verstanden, warum man einer Branche, die keine Umsätze macht, jetzt, also ausgerechnet die Umsatzsteuer als Nothilfe kürzt.
Ja. Das hat zwei Gründe. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch jetzt vergessen in meiner Aufzählung. Das hat zwei Gründe. Und zum einen ist es eine sehr alte Forderung des DEHOGA, eigentlich so alt wie die Mövenpick-Steuer, nämlich die Kürzung Senkung der Mehrwertsteuer für die Hotels. Seither sagt die Gastronomie aber, ja, aber wir, was ist mit uns? Und wir haben immer, SPD hat immer gesagt, das ist die Gastronomie, übrigens auch die Hotellerie braucht Unterstützung, aber das ist nicht zielgerichtet, die Mehrwertsteuer zu senken, denn das bekommt jeder, unabhängig von seiner, in Anführungsstrichen, Bedürftigkeit, Renovierungsbedürftigkeit oder Investition, Modernisierung oder was auch immer. Jetzt ist es eine andere Situation, denn jetzt sind alle von einer konjunkturellen Krise betroffen, beziehungsweise die sind natürlich vor allem von der Schließung betroffen. Und warum ich sage, das ist eine Ausnahme von dem anderen, was wir bisher besprochen haben, das ist der Grund, weil es nämlich eigentlich erst viel später wirken kann. Und das haben wir dort auch in der Debatte gesagt. Die CSU hat das Thema eingebracht. Wir haben gesagt, wir stellen uns dem nicht entgegen. Aber man muss ja mal ehrlich sein, das wirkt jetzt nicht. Das wirkt erst, wenn die wieder aufmachen können. Dann schon. Dann ist es im Prinzip eine Konjunkturhilfe. Aber die anderen Dinge, die wir beschlossen haben, sind ja keine. Das sind Soforthilfen und keine Hilfen für die wieder anlaufende Konjunktur. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, habe ich auch gleich direkt in der Pressekonferenz am Ende gesagt, wir müssen schon auch zusehen, wenn die Schließungen jetzt länger andauern, was möglich ist, dann müssen wir über weitere Soforthilfen sprechen für die Gastronomie, aber übrigens auch für Kulturveranstalter und Kulturtreibende. Denn da sieht es natürlich mindestens genauso dramatisch aus. Und wir wollen nicht, auch das habe ich in der PK gesagt, wir wollen nicht, wenn das wieder anläuft, nur die Hälfte der Betriebe wieder eröffnen sehen und die anderen sind mittlerweile pleite gegangen. Das darf nicht passieren. Da muss die Vielfalt unserer Kulturlandschaft und die Vielfalt auch unserer Gastronomie auch erhalten bleiben.
Ein Nothilfeprogramm für Künstler, Kultur war ja auch durchaus eine Forderung von Frau Grütters gewesen. In der FAZ las man diese Woche ein Zitat, das angeblich die Kanzlerin gesagt haben soll, also wenn man jetzt anfängt, die Künstler auch noch in die Nothilfe aufzunehmen, dann würden Spanien und Italien gar nicht mehr verstehen, warum man gegen Eurobonds sei.
Das
Aber
ist
das ist sicherlich nicht deine Logik auch nicht.
Also ich finde, also ich weiß gar nicht, wessen Logik das sein kann, weil der Zusammenhang ist einfach nicht gegeben. Das ist einfach, also auch vom Betrag her, glaube ich, also jetzt nur diese Verlustverrechnung kostet, glaube ich, 4 Milliarden Euro. Den Schülern gestehen wir eine halbe Milliarde zu und würden wir Künstler unterstützen. Es gibt in diesem Land schon sehr viele Künstler, auch Lebenskünstler, aber ich glaube, es sind nicht so viele, wie wir Schüler haben. Das heißt also, das könnte gar nicht solche Beträge erreichen. Und ich glaube, dass wir schon Verantwortung auch haben und auch ein Interesse haben müssen an unserer Kulturszene, die jetzt gerade im Moment wirklich brach und da niederliegt. Da müssen wir uns drum kümmern und da müssen wir dann eben gegebenenfalls nochmal argumentativ nachlegen. Mit den Eurobonds hat es mit Sicherheit gar nichts zu tun.
Kurz noch ein Wort zur Gastronomie. Du setzt dich da für ein und weil du die Gastronomie auch nicht nur als Gast kennst.
Das stimmt, ich habe da schon ziemlich viel gearbeitet. Als Zapferin und als Bedienung und als ja, alles Mögliche, was man halt so macht. In jungen Jahren. Nee, aber auch familiär. Ich hatte auch in der Familie ein Hotel, Skihotel-Besitzer, die sind mittlerweile verstorben, aber da haben wir viele Jahre auch mitgearbeitet und so. Also ich habe schon einen Einblick so ein bisschen in die Branche.
Merkst du manchmal in Diskussionen mit anderen, dass das einen Unterschied macht, ob man so einen Einblick hat oder nicht?
Nein, das gilt ja mit Sicherheit auch Entschuldigung, das gilt mit Sicherheit auch für den Digitalbereich beispielsweise, aber auch juristischer Sachverstand ist in der Politik nicht von Schaden. Nur wenn es nur Juristen sind, dann wird es schwierig. Und so ähnlich wäre es auch, hätten wir nur Informatiker im Parlament, wäre es vielleicht auch schwierig. Hätten wir keine Menschen im Parlament, die Familie haben, würden wir keine Politik machen, die Familien auch wirklich im Blick hat. Denn sich von anderen erzählen zu lassen, wie es Leben ist, das ist nicht alles. Man muss schon auch da, und da kommt es auf Diversität drauf an, man muss in der Politik auch unterschiedliche Sichtweisen einbringen, die aus dem wirklichen Leben stammen. Das ist schon wichtig.
Eine Personengruppe, die ja auch durchaus Überschneidungen hat mit dem Bereich Kultur, für die du auch dich eingesetzt hast, in einem Interview mit Vorwärts, der Zeitung der SPD, da hast du darauf hingewiesen, dass ich jetzt, ja, es gibt einen neuen Begriff für eine Berufsgruppe, nämlich den Begriff der Solo-Selbstständigen, den ich ganz ehrlich gesagt noch nie gehört hatte vor Corona. Jetzt ist uns der auf einmal ganz geläufig. Und du sagst, da müsse man ein paar Lehren ziehen jetzt aus der Situation, in der sich die Solo-Selbstständigen jetzt befinden. Was meinst du damit?
Ja, das ist so, dass viele, also es gibt dann natürlich noch den durchaus bekannten Begriff der Scheinselbstständigkeit. An Stellen geht es auch ein bisschen ineinander über. Es sind nicht alle Solo-Selbstständigen freiwillig Solo-Selbstständig, wenn man so will. sondern sagen wir mal Paketzusteller, die für Auftraggeber, für einen Auftraggeber arbeiten, aber der möchte gerne das Arbeitsrecht umgehen und mögliche Mindestlöhne und Tarife, der greift dann zu so einem Mittel. Das ist dann aber unanständig. Also das hat mit Freiheit und Freelancertum ganz bestimmt nichts zu tun, sondern es ist einfach nur Umgehung von Arbeitsrecht und da müssen wir auch gegen vorgehen. Das ist aber eine andere Schiene und die Frage Solo-Selbstständige und welche Lehren ziehen wir jetzt aus der aktuellen Situation? Na, viele Solo-Selbstständige stehen von jetzt auf nachher ohne Aufträge da oder mit einer sehr begrenzten Zahl von Aufträgen und infolgedessen Umsatz. Die soziale Absicherung ist faktisch nicht vorhanden, weil sie eigentlich immer prekär gearbeitet haben, weil es immer am Rande der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit gewesen ist. Und deswegen müssen wir uns anschauen, wie wir insbesondere Geringverdienende, also Solo-Selbstständige in die soziale Sicherung mit reinbekommen. Wir haben ja vor vielen Jahren für eine Gruppe, nämlich für die Künstler, und da sind auch Journalisten mit dabei, freie Journalisten, die Künstlersozialkasse geschaffen. Das war eine gute Erfindung, die jetzt auch tatsächlich wirksam ist für diejenigen, die da mit drin sind. Und so ein ähnliches Konstrukt müssen wir finden, weil die Leute ja jetzt mit einbrechenden Einkommen im Prinzip auf Grundsicherung angewiesen sind. Das Einzige, was ihnen zusteht. Es gibt keine Arbeitslosenversicherung, es gibt auch keine Lohnfortzahlung aus der Krankenversicherung heraus. Ja, und das sind eben dann, oder sagen wir mal, Infektionsschutzgesetz. Da gibt es ja auch Lohnfortzahlungsvorschriften, die sind alle nicht, und Ansprüche, die sind alle nicht wirksam für die Solo-Selbstständigen.
Das wird sich noch mal zeigen, ob das tatsächlich so ist. Es wird gemeinhin behauptet. Jetzt ist es ja, und ich habe eine andere Auffassung dazu, um das auch auszusprechen. Aber
Ich ahnte das schon.
es soll ja in unserem Gespräch nicht darum gehen, was ich denke, sondern was du denkst. Stichwort vielleicht mal ganz kurz Solidarität. Das gehört ja nun zur sozialdemokratischen DNA dazu. Jetzt ist es ja so, dass wenn man auf die wirtschaftlichen Folgen schaut, da sind die Menschen ja sehr, sehr unterschiedlich von betroffen. Da gibt es die halt ihr geregeltes Einkommen haben und die Situation aus dem Homeoffice verfolgen. Und dann gibt es halt viele, viele andere, die jetzt dann halt auch betroffen sind. Wie solidarisch zeigt sich Deutschland derzeit?
Ja, wir reden ja viel über die sogenannten systemrelevanten Berufe und applaudieren im Parlament und stehen auch gerne mal dazu auf, um unseren warmen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Aber ehrlich gesagt würden die Leute das natürlich gerne auf ihrem Gehaltszettel sehen, was wir da an Wahrnehmung und Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Und das ist eben genau das Problem im Handel. Und auch in der Pflege, im Einzelhandel, in der Pflege arbeiten viele eben für recht geringe Löhne und zum Teil übrigens im Einzelhandel, aber auch in der Gastronomie dann auch noch auf Abruf, was besonders prekär ist am Ende, weil eben man nicht mal ein sicheres Einkommen hat. Wenn wenig zu tun ist, dann ist es auch einfach mal weniger. Und es ist ein Zustand, den wir verändern müssen. Das hat auch ja damit zu tun, dass die Leute nicht in Tarifbindung sind. Und dafür wollen wir sorgen, dass Tarifverträge da auch in der Fläche wirksam sind und dass auch alle Arbeitgeber dran gebunden sind, in Tarif zu zahlen. Also allgemeinverbindliche Tarifverträge. Das wäre mal ein Zeichen von Solidarität. Da geht es ja nicht um Almosen und einmalige Corona Zuschläge, das ist auch schön. Und auch, dass die steuerfrei sein sollen, ist schön, aber es ist eben nur sozusagen jetzt für die aktuelle Situation. Und die Leute sind aber deswegen jetzt so besonders unter Druck, weil sie schon immer finanziell unter Druck sind. Und natürlich ist auch die Frage des sicheren Arbeitsplatzes, beziehungsweise du sagtest dann auch Homeoffice, die Homeoffice-Möglichkeit. Das haben ja auch nicht alle, nicht in allen Berufen ist Homeoffice überhaupt möglich. Und es können auch nicht alle ins Homeoffice gehen, weil sie möglicherweise die Gerätschaften nicht dafür besitzen, weil ehrlich gesagt, das Homeoffice, diese Homeoffice-Welle, die wir gerade erleben, die erleben wir auf der Grundlage dessen, dass die meisten Leute ihre privaten Geräte dafür einsetzen. Weil die Unternehmen, die Institutionen, selbst die Behörden womöglich nicht mal so ausgestattet sind, dass sie die Leute alle mit dem Laptop nach Hause schicken können. Das ist auch nochmal so eine Schräglage an der Stelle, ja. Auch übrigens auch aus IT-Sicherheitsaspekten nicht ganz ohne, ja. Insofern gibt es eine Menge Lehren aus dieser Krise zu ziehen, die mit Solidarität zu tun haben, aber auch die mit Funktionsfähigkeit und die auch mit Resilienz übrigens unserer Wirtschaft und auch unserer Gesellschaft zu tun haben. Da gibt es eine ganze Menge Folgerungen daraus, ja, auch für Solidarität und Gerechtigkeit.
Wir können dieses Gespräch nicht führen, ohne mich jetzt jedenfalls am Schluss einmal kurz auch über die App, also die App in Anführungszeichen, zu sprechen. Kannst du die Diskussion noch hören?
Na klar, kann ich es auch hören. Die Frage ist, kann noch irgendjemand auseinanderhalten, um was es eigentlich geht? Weil die Meldungen, insbesondere aus dem Gesundheitsministerium, ja jeden Tag verwirrender werden. Zum einen werden die verschiedenen Modelle nicht mehr richtig auseinandergehalten. Die unterschiedlichen Ansätze mit dezentraler und zentraler Speicherung mit und ohne APIs von Apple und Google und was nicht alle, das ist schon ziemlich schwierig und allerlei Abkürzungen, die da durch die Gegend fliegen. Und dann kommt eben noch hinzu, also die Tracing-Apps, Contact-Tracing-Apps, die sind, wenn sie nutzen sollen, natürlich davon abhängig, dass die Leute da Vertrauen drin haben. Und ehrlich gesagt sind nicht alle so tief jetzt im Thema, dass sie auch beurteilen können, ob man da Vertrauen haben kann, sondern da sind sie auf Fachleute angewiesen. Und da ist mittlerweile so viel, da wird so viel durcheinander gequatscht, dass es das schon ziemlich problematisch ist, da noch Vertrauen zu vermitteln. Und der Minister hat ja im Vorfeld, bevor die Diskussion losging, eine ganz andere Vorgehensweise vorgeschlagen, nämlich Funkzellenabfragen zu machen und auf diesem Weg Standarddaten zu erheben, und zwar auch ganz ohne Einwilligung, ohne Freiwilligkeit. Wir haben das im Parlament ja sofort erstmal gar nicht ins Parlament kommen lassen, sofort abgelehnt. Aber er hat damit natürlich ein großes Misstrauen auch geschürt. Und jetzt, die letzten Tage, habe ich gehört, dass er von einer Quarantäne-App spricht, mit Hilfe derer man, die solle auch freiwillig eingesetzt werden, aber mit Hilfe derer könnte man dann die Quarantäne überwachen. Und Überwachung und freiwillig, das sind zwei Begriffe, da fängt bei mir irgendwie die kognitive Dissonanz an, da komme ich nicht mehr klar. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn draußen keiner mehr weiß, worum es geht, ja. Und am Ende das Misstrauen eben so hoch ist, dass wir diese wirklich wichtige Unterstützung der Gesundheitsämter, die jetzt gerade im Moment Kontaktnachverfolgung machen, aber per Telefon, dass wir die nicht bekommen und dann auch nicht gut Infektionsketten beenden können, wie ich es vorher eingangs gesagt habe. Das ist nämlich eine wichtige Sache.
Wie zuversichtlich bist du, dass Bluetooth für all das taugt, was man Bluetooth zutraut?
Ja, da sind Messreihen und Kalibrierungen und was weiß ich was alles unterwegs, die versuchen, das zu verbessern und besser hinzubekommen. Es gibt da viele Fragezeichen, das stimmt schon, aber eigentlich sind unsere Ingenieure und unsere IT-Fachleute und Wissenschaftler, die wir da haben, ziemlich fähig. Obendrein kommt ja jetzt das Angebot diese historische Zusammenarbeit von Google und Apple, die normalerweise nicht miteinander sprechen, am liebsten nicht mal übereinander sprechen, dass die jetzt vereinbaren, sie bieten eine gemeinsame Schnittstellen an und auch eine gemeinsam entwickelte Vorbereitung sozusagen auf Betriebssystemseite für diese Apps. Da geht es nämlich genau um die Bluetooth-Signale und auch um die Frage, müssen die Apps im Vordergrund laufen oder dürfen die Geräte auch in Schlafmodus gehen und trotzdem läuft die App weiter. Das sind Dinge, die geklärt werden müssen, damit es gut funktionieren kann. Und da ist oft auf Seiten der Geräte und Betriebssystemhersteller, wenn die da mit tun, dann kann das auch funktionieren.
Das heißt, du verstehst das, was Google und Apple ankündigen, nicht so sehr als eine Alternative zu anderen Entwicklungen. So wird das ja manchmal diskutiert, nicht? Dass das sozusagen die amerikanische Alternative sei zu dem, was jetzt hier an verschiedenen Orten programmiert wird, sondern als eine Ergänzung.
Ja, das ist sozusagen der unterste Layer, der gebraucht wird. Da geht es zum einen, wie gesagt, um die Verarbeitung der Bluetooth-Signale und zum anderen geht es um das Generieren dieser anonymen Geräte-IDs, die ja halbstündlich neu generiert werden sollen, also immer wieder eine andere ID auch generiert werden soll und die später dann Entschlüsselung und zurück Interpretation, so dass man dann auch demjenigen, der Kontakt hatte mit jemandem, der mittlerweile als infiziert identifiziert ist, dass man den dann auch ansprechen kann über eine Push-Nachricht oder so. Das ist gut, wenn das tatsächlich auf der unteren Ebene funktioniert, damit da alle auch gleich funktionieren, damit da auch ein hohes Vertrauen eben in die Krypto-Verfahren herrschen kann. Da sind die ja schon ziemlich gut drin, muss man ehrlich sagen. Ehrlicherweise. Und die wenn die APIs anbieten, dann bedeutet das, da ist eine Vorbereitung gemacht für eine App und die App selbst. Und der Umgang mit den Daten ist dann am Ende wiederum Angelegenheit der Architektur, eine Schicht weiter oben.
Danke, Saskia. Da habe ich ja tatsächlich noch was gelernt am Schluss, weil das hatte ich so noch gar nicht verstanden. Aber das passt sehr, sehr gut zu dem, was wir mit dem österreichischen Kollegen Nikolaus Forgo besprochen hatten, der berichtet hat, da gibt es ja bereits eine Bluetooth-App in Anwendung, schon ein paar Wochen lang, des österreichischen Roten Kreuzes. Und die hat bloß den kleinen Fehler, dass sie nur auf Android-Telefonen funktioniert und nicht kommunizieren kann mit den, und das passt ja gut zu dem, was du auch gerade gesagt hast und und zeigt, wie man doch Dinge viel, viel besser als auch als ich als Jurist versteht, wenn man auch mehr von der Technik versteht, wie du das tust.
Und umgekehrt. Du hast mir auch schon Dinge erklärt. Es ist nicht so, dass...
Ganz prima. Unsere Zeit ist leider zu Ende, auch wenn ich jetzt hier noch vieles habe, was ich dich noch gerne gefragt habe, zum Beispiel gar nicht zur Vermögensabgabe gekommen wäre, wäre mir doch ein Anliegen gewesen. Und ich glaube, das Wort Datenschutz ist in unserem ganzen Gespräch jetzt kein einziges Mal gefallen. Aber das soll so sein. Ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend. Vielen, vielen lieben Dank, Saskia. Und ja, schon mal ein schönes Wochenende.
Sehr gerne. Wir können ja mal wieder. Und ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende und allen, die zuhören. Tschüss.